ARD.
Moin, das war vielleicht ein Schock heute Morgen. Gleich 9 Ruderer mussten heute früh auf der Außenalster aus dem Wasser gerettet werden, weil sie da mit ihren Booten zusammengestoßen sind.
Unser Trainer hat eben mir gesagt, er hat 2 Sportler dann zurückgefahren, die noch vermisst waren. Und wir haben Bescheid gesagt, dass sie nicht mehr vermisst werden. Also bei den Temperaturen möchte keiner im Wasser liegen.
Nee, bei 6 Grad Wassertemperatur bestimmt nicht. Das kann ja sogar richtig gefährlich werden. Wir besprechen das gleich nochmal ausführlicher. Dann reden wir über ein verseuchtes Gebäude. Da sagen die Eigentümer, gehört uns nicht mehr. Ganz kuriose Geschichte, die jetzt aber auch ein juristisches Nachspiel hat. Und wir haben gute Nachrichten für ältere Menschen. Das Seniorenticket kommt. Ich bin Maike Nielsen und heute ist der 18. Dezember.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Morgens bei Sonnenaufgang oder im Winter noch im Mondschein schön auf der Außenalster rudern. Das hat ja bei uns in der Stadt eine lange Tradition. Heute nun aber der Schock. 2 Ruderachter sind da zusammengestoßen. Ingmar Schmidt, unser Polizeireporter, wie konnte denn das passieren eigentlich?
Ja, da war die Sicht um kurz nach 7 ja quasi auch noch gleich null, weil es eben auch noch dunkel war. Und ich habe mir sagen lassen von Leuten, die sich damit auskennen, selbst für einen Steuermann, denn diese Achter werden ja extra gesteuert, für den Steuermann ist das auch sehr schwer zu erkennen, was ganz vorne vor dem Boot vor sich geht, weil so ein Achter ist ungefähr 17 Meter lang. Die haben normalerweise dann auch hinten und vorne eine kleine Leuchte. Aber auch damit kann man jetzt nicht die Alster wirklich ausleuchten. Und so ist es einfach dazu gekommen, dass da 2 Achter unglücklicherweise in hoher Höhe Fontenay am westlichen Alsterufer richtig zusammengestoßen sind. Und der eine Achter ist dann eben auch komplett baden gegangen. Also alle 8 Ruderer und Steuermann sind über Bord gegangen.
Oh Mann, und wie sind sie dann gerettet worden?
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen heikel. Ich habe mir auch sagen lassen, normalerweise ist der Achter auch so ein Boot, da trägt auch keiner eine Schwimmweste. Ich weiß nicht genau, ob das in diesem Fall auch so war, weil das sind Boote, die normalerweise auch nie kentern, weil die einfach relativ stabil sind. Jetzt bei dem kalten Wasser, es soll so ungefähr 6 Grad gehabt haben, ist das dann natürlich heikel. Mehrere konnten dann auch mit anderen Wassersportlern, die zu Hilfe eilten, schnell an Land gebracht werden. Das waren 7 von den 9 und die anderen beiden, da gab es dann noch ein bisschen Hektik, weil die wurden zunächst vermisst und dann wurde also mit Feuerwehr und Polizeibooten noch nach denen gesucht. Und dann stellte sich aber heraus, die waren schon mit einem Begleitboot zurück auf die andere Alsteruferseite zum östlichen Alsterufer, zum Ruderclub Alemannia, da zurückgebracht worden. Die waren also auch wieder in Sicherheit, aber das ist natürlich dann im Dunkeln immer ziemlich unübersichtlich auf der Alster. Da hätte jetzt vielleicht auch mehr passieren können. Glücklicherweise ist dann ein Ruderer leicht verletzt worden und ein weiterer, aber der kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der hatte sich Prellungen zugezogen.
Oh Mann, was muss man denn überhaupt so im Winter beachten, wenn man auf der Außenalster unterwegs ist?
Ja, da gibt es eigentlich je nach Verein eine ganze Menge Regeln. Also auf der Seite von Alemannia heißt es beispielsweise auch, das Boot muss eben an Bug und Heck beleuchtet sein. Man muss auch einen Kurs unter Land nehmen für Notfälle. Das heißt also, man darf dann auch mit so einem Achter nicht quer über die Alster rüber rudern. Also man muss sich irgendwo immer in Landnähe aufhalten. Ja, und der Ruderverein schreibt doch auf der eigenen Website, mehr als 4 Minuten in so kaltem Wasser, da habe man so gut wie keine Überlebenschancen. Also das Ganze ist nicht so ganz ungefährlich und man muss dann eben schon sehr sicher im Boot sein und ja, am bestenfalls auch wirklich über eine Schwimmweste verfügen.
Und was sagen die Ruderer selbst, wie sie sich in Zukunft besser schützen wollen?
Ja, die haben wir heute Morgen dann auch mal gefragt am Alsterufer und da sind auch schon mehrere der Meinung, dass doch wirklich etwas passieren muss, damit das Rudern im Winter auf der Alster sicherer wird.
Jetzt muss man gucken, ob man vielleicht doch noch mal im Winter andere Sicherheitsvorkehrungen treffen muss.
Ja, also wichtig ist, dass die Morgenruderer auch natürlich Westen haben, Schwimmwesten. Das ist das Allerwichtigste nach meiner Meinung, denn dann kann nicht so sehr viel passieren. Aber ungesteuerte Boote morgens müssen besonders darauf achten, denn sie können wirklich nichts sehen und man sollte sich überlegen, ob man als einer oder zweier morgens in dieser Uhrzeit und abends auch im Dunkeln noch rausfährt. Gesteuerte Boote gibt es im Prinzip kein Problem.
Ja, in diesem Fall war es dann ein bisschen anders, weil das waren ja auch gesteuerte Boote, also auch da kann mal was passieren, aber ich bin mir sicher, das wird auch in den Vereinen dann noch auf jeden Fall nachbesprochen werden.
Ja, bin ich mir auch sicher. Dankeschön für die Informationen, Ingmar Schmidt. Ja, rudern kann man ja in Hamburg nicht nur auf der Außenalster, sondern zum Beispiel auch auf der Wanze. Aber da, wo wir jetzt hinspringen, da ist die Wanze viel zu schmal, da kann man nur gehen. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr da unterwegs seid. Da sieht man ein Gebäude, das ist die alte Lackfabrik. Ich muss sagen, ich habe mir das Gebäude noch nicht angesehen, dafür aber Jenny Witt. Und sie hat auch herausgefunden, was es mit dieser alten Lackfabrik auf sich hat. Bevor wir darauf kommen, erzähl doch mal Jenny, wie sieht die aus?
Gar nicht so schön. Also sie steht mitten im Grünen und wie du sagst, direkt an der Wanze und es ist eine Bauruine seit ungefähr 20 Jahren. Also ein ausgehöhltes Gebäude mit kaputtem Dach und mit zugemauerten und zugenagelten Fenstern. Also wirklich ziemlich unansehnlich. Und es birgt eben inzwischen auch so einige Gefahren. So, Hintergrund, bis 2005 stand dann noch die Arostal Norddeutsche Lackfabrik Max Lichtenberg und Co. Das Grundstück ist vor allem Chemikalien verseucht, also Blei, Blausäureverbindungen, krebserregende Stoffe, vieles mehr, das weiß man auch. Das wurde aber nie beseitigt und diese Chemikalien, die sind einfach weiterhin im Erdreich. So, 2018 sah es tatsächlich so aus, als könnte das Grundstück verkauft werden. Da sollten dann 14 Reihenhäuser entstehen und der neue Eigentümer hätte auch den vergifteten Boden saniert. Aber das Grundstück gehörte einer Erbengemeinschaft, 3 Personen. Eine hat sich quergestellt und der Verkauf ist geplatzt. Deswegen steht diese Fabrik da noch und dann gab es Ende August dieses Jahres wieder einen Brand. Das war nicht das erste Mal. Diesmal im Dachgeschoss, ja, und das Feuer setzte dann also Asbest frei. Das hat auch das Bezirksamt Wandsbek bestätigt. Und das ist natürlich eine weitere ziemlich heftige Umweltbelastung. Und die Anwohner oder auch die Leute, die da zu ihrem Schrebergarten vorbeilaufen, die machen sich schon ganz schön Sorgen deswegen.
Und die Erbengemeinschaft, die du gerade erwähnt hast, also die Eigentümer, was machen die da jetzt mit? Ich meine, kann ja nicht so bleiben.
Ja, nee, richtig. Also nach dem Brand Ende August hat das Bezirksamt die Eigentümer nochmal ziemlich energisch zum Handeln aufgefordert. Die sollten das Gelände sofort auf Schadstoffe prüfen lassen und das Gebäude dann abreißen. Aber statt das zu tun, haben die Eigentümer einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Das hat mir der Leiter des Bezirksamts Wandsbek, Thomas Ritzenhoff, erklärt. Und selbst er schien mir dabei ein bisschen fassungslos.
Die haben das ganz pfiffig gemacht. Die haben das Eigentum aufgegeben und haben das im Grundbuch eingetragen lassen. Nach dem Motto, das Grundstück ist herrenlos. Dann haben wir aber trotzdem die Eigentümer in Anspruch genommen für quasi den Zustand, der da ist. Daraufhin haben sie einstweilen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht beantragt, dass sie nicht handeln müssen. Und das Verwaltungsgericht hat das abgelehnt, den Antrag, und uns Recht gegeben.
Ja, ist das dreist.
Also es ist ein juristischer Schachzug, muss man sagen. So, aber auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, sagt Thomas Ritzenhoff. Der ist übrigens selber Jurist.
Und das Ganze wird jetzt auch ein Rechtsstreit, richtig?
Genau, ist er schon. Und der zieht jetzt vom Verwaltungsgericht zum Oberverwaltungsgericht. Denn die ehemaligen Eigentümer, die bestehen darauf, dass sie eben nicht zur Sanierung des Grundstücks gezwungen werden sollten. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie das Bezirksamt es fordert. Über diese Beschwerde wird dann das Oberverwaltungsgericht im neuen Jahr entscheiden. Und an der alten Lackfabrik ist inzwischen nur eins geschehen. Da haben die jetzt ehemaligen Eigentümer das Gelände mit einem 2 Meter hohen Bauzaun abgesichert.
Aber sag mal, ist das nicht eigentlich auch Sache der Umweltbehörde, wenn der Boden verseucht ist und ein asbesthaltiges Gebäude auf dem Grundstück steht und diese ganzen Schadstoffe in die Wanze fließen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich habe die Behörde dann natürlich gefragt. Und zuerst sagte die, nein, die Umweltbehörde sei mit diesem Fall nicht befasst. Sie sei nur für Boden- und Grundwasseruntersuchungen zuständig. Und bis zu dem Brand habe Asbest eben im Boden keine Rolle gespielt, weil es in der Bausubstanz gebunden war oder weil er in der Bausubstanz gebunden war. So, und die Gebäudereste und den Schutt, die müssten sie auch nicht auf Asbest untersuchen, weil es eben auch nicht zum Bodenschutz gehört. So, das wirft jetzt aber die Frage auf, ist denn seit dem Brand mit dem Löschwasser zum Beispiel Asbest in den Boden gelangt? Und da sagt die Behörde, dass es noch keine neuen Bodenuntersuchungen dazu gegeben hat, weil die Ruine selbst eine Gefahr darstellt. Zitat, die aktuellen Schadstoffbelastungen im Boden infolge des Brandes können also aus Sicherheitsgründen erst nach der Räumung der einsturzgefährdeten Gebäuderuinen genauer untersucht werden. Also müssen wir jetzt abwarten, wann das Gebäude abgerissen wird und von wem und was die Bodenanalyse dann zeigt. Also endlose Kreise. Und in der Zwischenzeit prüft das Bezirksamt auf jeden Fall, welche Maßnahmen ihm jetzt offen stehen, auch gegenüber den ehemaligen Eigentümern.
Danke, Jenny. Und ja, und wie dieser Rechtsstreit ausgeht, da hältst du uns dann auf dem Laufenden.
Auf jeden Fall.
Dankeschön. Und jetzt zu der versprochenen guten Nachricht. Menschen ab 67 Jahre können bald billiger im Hamburger Verkehrsverbund fahren. Und zwar zahlen sie dann für ihr Deutschlandticket nur in Anführungsstrichen 49 Euro statt wie alle anderen 63 Euro. Reinhard Postelt hat sich damit beschäftigt. Sag mal, der Senat schießt ja schon für das Schülerticket was zu, jetzt noch für die Älteren. Bleibt das alles noch bezahlbar, deiner Meinung nach?
Also der Finanzsenator sagt auf jeden Fall ja. Was soll er auch anderes sagen? Was bleibt ihm auch anderes übrig? Denn es ist ein Wahlversprechen. Es steht im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen, dass im Lauf der fünfjährigen Legislaturperiode ein günstiges Seniorenticket kommt für alle, die ihren Wohnsitz in Hamburg haben. Wann und wie viel Rabatt, das steht da nicht drin. So, nun ist es also soweit, eher teuer ist, dass es schon nach einem Jahr Regierungszeit kommt, im Mai, und eher billig, dass es doch nur 14 Euro Rabatt gibt aufs Deutschlandticket und nicht 34 Euro. Die Linke hatte nämlich ein Seniorenticket für 29 Euro gefordert. Aber nun wollen wir natürlich auch wissen, wie viel es genau die Steuerzahler kostet, und das sagt uns Finanzsenator Andreas Dressel.
Im Jahr 26 beginnen wir am 1.5., also kostet den Haushalt rund 6 Millionen Euro im nächsten Jahr und dann im ganzen Jahr, dann ab 27, 9 Millionen Euro. Das ist vertretbar im Hinblick auf die Gesamtbelastung für den Haushalt. Deswegen konnten wir heute diese Ankündigung machen, trotz schwieriger Gesamtzeit.
9 Millionen Euro pro Jahr, das ist übrigens so knapp 1% von der Summe, die die Stadt jährlich als Zuschuss zahlt für den öffentlichen Nahverkehr. Es ist 1 Milliarde Euro Zuschuss. Zum Beispiel für die Hochbahn, für den HVV. Ja, und darin sind eben auch berechnet 200 Millionen Euro Zuschuss für das Gratis-Schülerticket. Dazu investiert Hamburg noch 500 Millionen Euro für den Bau von Schnellbahnlinien, U5, S4. So, keine andere deutsche Stadt, kein Bundesland zahlt pro Kopf so viel Geld für Bus und Bahn, sagt Verkehrssenator Anis Tjarks. Ein deutscher Rekord. Kritisch sieht das der Bund der Steuerzahler. Der Bund der Steuerzahler sagt, ein pauschaler Rabatt für alle ab 67, unabhängig vom Einkommen, das ist keine so gute Sozialpolitik, es ist eine Gießkanne und in Zeiten knapper Kassen das falsche Signal.
Mhm. Und sag mal, was muss man denn jetzt als Seniorin oder Senior beachten? Muss man dafür jetzt noch extra Formulare ausfüllen, wenn man das Deutschlandticket haben will?
Nee, keine Bürokratie diesmal. HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbut spricht die 78.000 Deutschlandticketbesitzer aus Hamburg an, die älter als 67 sind.
Wenn Sie bereits ein Deutschlandticket bei uns haben und 67 Jahre alt sind mit Wohnort in Hamburg, dann müssen Sie gar nichts machen. Sie werden von uns einen netten Brief Anfang des Jahres bekommen. Drin steht, dass Sie den Rabatt oder den Zuschuss von 14 Euro ab 1.5. dann automatisch zugewiesen bekommen. Und als Neukunde ganz normal. Ticket bestellen, alles eintragen, bekommen Sie nach Hause zugeschickt.
Natürlich hofft sie, mit diesem Rabatt auch neue Kunden, die über 67 Jahre alt sind, zu gewinnen. So bummelig 5.000 Neukunden könnten das werden. Auf jeden Fall sind HVV und Senat heute von Stolz erfüllt, dass nun im ganzen Lebensalter Abo-Rabatte gelten. Vom Schüler über die Studentin und die Jobticket-Arbeitnehmer über die Sozialhilfeempfängerin bis zum Senior. Alle bekommen unterschiedlich viel Rabatt aufs Deutschlandticket, aber nur, wenn sie in Hamburg wohnen.
Mhm. Ja, da nehme ich das mit. Älter werden kann auch Vorteile haben.
Ja.
Dankeschön, Reinhard. Und das war's wieder von uns heute. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schickt sie uns gerne. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Ich sag danke an Regina Dinter für den Sound heute. Und euch wünsche ich jetzt einen gemütlichen Abend. Passt auf euch auf, vor allem beim Rudern in der Dunkelheit. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.